Guten Morgen miteinander. Es ist schon fast eine Ehre, dürfen dort stehen und ich bin so wirklich mega gern einfach ein Teil von dieser Church. Ich muss es einfach sagen. Heute Morgen, wo ich komme, die Beziehungen, die ich pflegen darf zu verschiedenen von euch, und das ist einfach genial. Und ich komme wirklich jeden Sonntag gern daher, und wenn ich merke, es ist mir kein oder ich kann irgendwie nicht kommen, fehlt mir auch irgendwie etwas. Ist euch auch schon so gegangen, dass ihr das Gefühl habt, es fehlt euch etwas, wenn ihr nicht in die Gemeinde gegangen seid. Und es ist ja so, nicht die Gemeinde braucht dich, sondern du brauchst die Gemeinde. Ja, wir sind alle irgendwo im Dienst, aber du brauchst die Gemeinde. Die Gemeinschaft, das Wort Gottes, der Worship, das Zusammenkommen, das Zusammenteilen, das Zusammen unterwegs sein. Im Moment ist Gott so dran, mein Leben ein bisschen umzuplanen, umzugestalten, so in eine neue Richtung zu führen. Ich bin jetzt 10 Jahre in der Heilsarmee und bin gerade so dran, meinen Job abzugeben und wechseln in eine Schule für Sozialpädagogik, eine christliche Schule, und ich sehr auf dem Herzen habe, dass unsere christliche Botschaft auch in eine Fachlichkeit führt, wo junge Menschen, die nachher dann andere begleiten, auch von dieser Botschaft, von dem Feuer, von dem Jesus, dürfen wirklich auch angesteckt sein, aber auch professionell unsere oder die Klienten und Klientinnen dürfen begleiten. Und das ist eine sehr intensive Zeit. Gleichzeitig habe ich eine Coaching-Firma, bin ich ein bisschen am Aufbauen für mich, wo ich merke, ich habe wieder den Wunsch, mehr auch Menschen zu begleiten, Menschen auch herauszufordern, Menschen ihren Persönlichkeitsentwicklungsprozess zu unterstützen. Und ich habe gerade so extrem eine intensive Zeit vor mir. Oder hinter mir, besser gesagt. So To-Dos, wenn du morgen aufstehst und in der Dusche bist, vielleicht kennst du das auch. So, oh, ich muss noch Säb, ich muss noch dieses und ich muss noch jenes. Und ich sage dir manchmal, es ist so ein bisschen Konservenbüchszeit. Konservenbüchse, weil in Bezug auf den Glauben dann auch vieles schnell muss gehen. Wer kennt das, wo noch die Heim war? Und Mami hat gekocht, am Mittag hat es Ravioli gegeben. So, Konserven schnell auf, du hast gewusst, als Mami hat irgendeinen Stress gehabt. Oder vielleicht bist du selber Mami und hast gesagt, oh, ich muss auch wieder mal Ravioli-Büchse auftun, und Ravioli gibt es zum Mittag. So die Konservenbüchse-Zeit, wo ich am Morgen dann aufstand und irgendwo noch so schnell Tageslosung lese und ja, einfach so in dem Strudel von dem Alltag bin, und das ist ja auch oft normal und auch eine gewisse Realität. Aber ich bin am Morgen dann aufgestanden und ich habe so wirklich gedacht, ich muss noch das und ich muss noch Säb und ich muss noch und ich muss noch und ich muss noch. Und dann bin ich so mit dem Velo am Bahnhof gefahren und dann habe ich so Gott gesagt, ja, und ich hebe mich heute an dir fest. Und plötzlich ist so der Gedanke, oh, du, das ist aber auch noch recht anstrengend. Jetzt hast du so viel To-Dos und musst dich auch noch an mir festheben. Und Gott hat wie so einen Gedanken gepflanzt und dann gesagt, willst du es nicht umkehren? Du bist gehebt von mir, gehalten. Kannst du mir das Bild bringen? Das Erste, man sieht so in die Hand. Und das hat mir so gut getan, den Morgen, als ich so gestartet bin. Es ist wie so ein Schalter umgelegt worden. Ich merke, ich bin ganz anders durch den Alltag durchgegangen. Ich habe mir das immer wieder gesagt, du bist gehalten, Etienne. Und ich will, dass wir auch euch heute Morgen als Einstieg sagen, hey, du bist gehalten. Du musst dich nicht an Gott festheben, er hebt dich. Nimm die Wahrheit und trainiere sie, pflanze sie unbedingt in dein Herz. Und es ist wie eine ganz andere Qualität, denn durch die strenge Zeit, die immer noch war, durchgegangen. Aber ich liebe es, eigentlich, wenn es dann ein bisschen ruhiger ist, mich einfach zurückziehen, um mit dem Jesus, mit meinem Gott Zeit zu verbringen. Und ich sage dem oft so, ich ziehe mich zurück in meine Herzenszone. Wir suchen ja Gott oft auch im Aussen. Aber Gott wohnt in dieser Dreieinigkeit in deinem Herz. Und das ist so ein wunderbarer Ort, wo auch der König David entdeckt hat, wo er im Psalm geschrieben hat, Jahwe, mein Fels, mein Schutz und mein Retter, mein Gott, meine Burg, in der ich mich berge, mein Schild, meine Zuflucht und mein sicheres Heil. Ich glaube, der David hat etwas entdeckt von dem Ort, von dem inneren Ort, wo Ruhe gibt, wo Sicherheit gibt, wo Schutz gibt, wo du geborgen bist, wo du gehalten bist. Das Heiligtum in dir rein. Gott hat den Vorhang, oder ist der Vorhang ist zerrissen durch Jesus Christus und du hast Zugang zu dem Heiligtum. Und das Heiligtum ist in dir, weil du bist der Tempel. Amen. Du bist der Tempel und dort ist das Heiligtum. Und ich will dich ermutigen, dass du dich immer wieder zurückziehst in die Herzenszone, wo Jesus wohnt und einfach mit ihm Zeit verbringst. Ich liebe das. Ich kann das wirklich stundenlang, könnte ich da immer wieder verbunden sein mit Jesus und darüber nachdenken, was er gut zu tun hat. Gut, kommen wir zum Predigtthema. Das war ein bisschen mein Einstieg. Wachsen im Glauben. Oder anders gesagt, wachsen in die volle Reife von der Kindschaft, von der Sohn- und Tochterschaft hin zu einer Mutter- und Vaterschaft. Wir haben das Lied gesungen, No Longer No Slave, I'm a Child of God. Ich lieb den Song, weil es so viel ausdrückt von dieser Liebe von Gott, dass du und ich, wenn du Jesus angenommen hast, einfach ein Kind bist, geliebt, bedingungslos. Es ist auch ein extremes Wunder, wie das hätte passieren können, dass dein Geist mit Gottes Geist vereint worden ist, lebendig worden ist und du eine Beziehung zu dem Gott kannst haben. Du bist ein Wunder. Jeder, der da sitzt, der das angenommen hat, ist ein Wunder von Gott. Das heisst, du bist wiedergeboren. Eine neue Schöpfung. Das finde ich genial. Das ist übrigens ein Unterschied zwischen dem, ob du ein Geschöpf von Gott bist oder ein Kind. Weil Geschöpfe sind wir ja alle. Alle Menschen sind Geschöpfe von Gott, aber es ist ein Unterschied, ob du ein Kind von Gott bist oder ein Geschöpf. Weil ein Kind von Gott fängt der Daddy an kennenlernen, kann eine Beziehung aufbauen zu dem lebendigen Gott. Und es braucht das göttliche Wunder für jeden. Das Glas ist nicht irgendwie halb voll und dann kommt noch ein bisschen Jesus dazu, sondern wir alle haben ja die Herrlichkeit von Gott verloren. Und durch die Wiedergeburt wird dein Glas voll. Und es wird nicht nur voll, sondern es wird überflüssend. Und ich liebe, dass mich mit so Themen auseinandersetzen, dass wir als neue Schöpfung können plötzlich überflüssend sein, einen Unterschied ausmachen zu dieser Welt. Botschafter, Repräsentanten sein von dem allmächtigen Gott, der sagt, hey, du gehörst zu mir. Und das ist wie, wenn du etwas kaufst, du siehst etwas im Laden, dort hat es ein Schild und einen Preis dran, dann gehst du rein und findest, ah, das will ich gerne haben. Du zahlst es und nimmst es mit, dann ist es rechtmäßig an dir. Auch du hast ein Preisschild gehabt bei dir. Auch du bist einmal in dem Schaufenster sinnbildlich gesprochen gestanden. Und auf dem Schild ist gestanden, nur durch den Tod zu bezahlen. Gewaltig. Und Jesus hat dich gekauft. Weißt du, wem du gehörst? Du gehörst Jesus, weil er hat dich erkauft. Du bist sein Eigentum. Ich finde das so eine gewaltige, frohmachende, schöne Botschaft, dass ich nicht mehr mir selber gehöre, dass ich nicht mehr verloren bin, sondern dass ich dem Jesus darf gehören. Und der Jesus hat mein Leben extrem verändert und umkrempelt. Und er braucht mich immer wieder, um Menschen auch von ihm zu erzählen. Ich bin in einer Coaching-Ausbildung dran. Und ich mache das immer so, wenn ich mit Menschen unterwegs bin, wenn es so Vorstellungsrunden gibt, dann sage ich, ich bin in einer Church, ich spiele in einer Band, ich bin übrigens Christ. Und dann gebe ich den Leuten Gelegenheit, mich kennenzulernen. Und meistens sagen sie dann irgendwie, es war gar nicht so schlimm gewesen. Und ich bin an einer Intervisionsgruppe gewesen, das ist so eine Gruppe, wo man über Themen austauscht und nachher sind wir eins ziehen. Mit meinem Kollegen, der Kollegin von dieser Coaching-Ausbildung. Und wir sind in Zürich gewesen, in einer Beiz, wir haben ein Bier getrunken zusammen, wir haben ein zweites Bier getrunken zusammen und plötzlich spricht er mich darauf an und sagt, du hast ja so ein Portemonnaie. Okay, ja, das Portemonnaie, ja genau. Dort drauf hat es ein Foto, habe ich gesehen, das ist so eingebrannt, von deiner Tochter. Und hinten hat es einen Spruch, was steht dort? Und das Portemonnaie hat mir meine Tochter geschenkt und dort steht, hinter einer grossartigen Tochter oder einer wunderschönen Tochter oder einfach so eine erstaunliche Tochter steht auch ein grosser Daddy oder einen erstaunlichen Daddy. Und ich finde es mega schön, was sie mir geschenkt hat. Und das war die Türöffnung, um über den Glauben zu reden. Und ich habe ihm mein Leben erzählt und ich habe angefangen von unserer Ehe schwärmen. Ich habe angefangen vom Glauben schwärmen, von dem Unterschied, was es ausmacht, wenn du mit Jesus unterwegs bist oder eben nicht. Und das war so spannend, da konnte ich über die Liebe von Gott reden und plötzlich hat der Nachbartisch, die sind auch ein Bier trinken, plötzlich gesagt, was ist jetzt das mit der Liebe von Gott? Und wir sind in Zürich in der Langstrasse gehockt, beim Bier, und wir reden in der Gemeinschaft mit diesen Leuten über die Liebe von Gott. Und am Schluss hat er gesagt, also er ist ja nicht mit Jesus unterwegs, er hat zwei Freundinnen. Er hat gesagt, das ist mega ein Stress. Er hat gesagt, ja, das stimmt manchmal, das ist wirklich so. Aber am Schluss hat er gesagt, hey Etienne, ich bin jetzt ganz ehrlich, ich beneide dich. Er hat etwas gespürt von diesem Unterschied. Und wenn du authentisch bist und deinen Glauben lebst, Menschen spüren den Unterschied, dass du ein Kind von Gott bist. Und ich will dich ermutigen, wirklich ermutigen, den Glauben authentisch zu leben, für das einzustehen, was dir wichtig ist. Aber nicht moralisierend. Wegen dem habe ich jetzt nicht gesagt, du darfst die Freundinnen nicht mehr haben. Das ist sein Teil. Er hat sich entschieden, das ist nicht mein Problem. Aber ich bin gespannt, wie es weitergeht mit ihm, über die Themen zu reden. Die Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass Söhne und Töchter offenbar werden, dass wir unseren Platz, unsere Stellung einnehmen, wo wir hingehören. Und die Bibel hat einen Vers, dass das passiert auch, dass wir wirklich wiedergeboren sind. Ich finde zentral, ich will den noch als Einleitung bringen, wo es heisst, kannst du mal wechseln. Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Und ich glaube, die Errettung, die bezieht sich nicht nur auf die Ewigkeit, sondern es geht auch immer wieder um eine Rettung in unserem Alltag. Dass unsere Seele darf wirklich auch lernen, an Gott anzulehnen, lernen, neu gerettet zu werden. Die Anteile, die noch nicht erfüllt sind von Gottes Herrlichkeit, dass wir dort gerettet werden. Kannst du nochmal drücken? Nein, ist gut. Kannst du retten. Ich habe gemeint, ich hätte etwas anderes noch gemacht. Und zwar geht es darum, Jesus ist der Herr. Also das Bekenntnis, Jesus ist der Herr. Und sein Reich ist ein Herrschaftsreich. Und ich will dich heute Morgen fragen, ist Jesus wirklich dein Herr? Hast du klar Schiff gemacht? Sind allen deinen Lebensbereichen Jesus der Herr ist? Ist in meinem Leben nicht immer so gewesen. Aber hast du ihm die Erlaubnis gegeben, dass er in alle deine Lebensbereiche reinreden darf? Deine Hobbys? Umgang mit Sexualität, Umgang mit Freunden, Umgang mit Alkohol, Hobbys, Ferien. Ich will dich ermutigen. Gott ist so, so grosszügig. So grosszügig, er will dir nichts enthalten oder vorenthalten. Aber manchmal kostet es uns etwas zu sagen, Jesus, du bist wirklich Herr in meinem Leben. Über allem. Eben das Preisschild. Er hat dich erkauft, du gehörst ihm. Gut, wir sind ja alle auf einer Reise in den Himmel oder auf einer Reise in die Ewigkeit. Das ist so eine Herzensreise und ich will einen Teil bringen noch von einem Vers, der mir sehr wichtig ist, den Paulus gebracht hat, in was dass wir eigentlich berufen sind oder in was dass wir auch bestimmt sind. Und der Paulus finde ich wirklich, auch den Römerbrief finde ich genial, den musst du einfach mindestens zweimal im Jahr durchlesen. Kannst du mal den Vers bringen? Genau, eins weiter. Denn die er zuvor ersehnen oder erwählt hat, die hat er auch vorbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die aber er vorbestimmt hat, die hat er auch berufen. Und die aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Jetzt kannst du nochmal klicken, jetzt wird es funktionieren. Ah, es geht nicht, hä? Vielleicht habe ich auch die falsche PowerPoint-Präsentation geschickt. Ich habe das Wörtchen «hat». Das ist Vergangenheit. Und wenn du den Vers mal studierst, also er hat dich erwählt, zuvor, wo du noch Sünder gewesen bist, wo noch nichts da war, vor Grundlegung der Welt hat Gott dich erwählt und du hast die Erwählung annehmen. Und du bist schon bestimmt, dass du in das Ebenbild von Gott gleichgestaltet wirst. Mir gefällt so, das ähnlich werden nicht, so gleichgestaltet wirst. Und weil du schon erwählt bist, weil das schon ist, weil das vor 2000 Jahren am Kreuz passiert ist, bist du berufen. Du bist berufen und du bist gerechtfertigt. Und du bist verherrlicht. Das ist für mich das Evangelium. Wenn ich dir heute Morgen würde sagen, alle, die ohne Sünde sind, stehen mal auf. Was macht das mit dir? Yeah, doch nicht ganz. Gerechtfertigt heisst, du bist. Es ist erledigt, der Fall ist abgeschlossen, es ist bezahlt. Gleichgestaltet in das Bild von Jesus heisst, dass du jetzt lernst, in der gleichen Qualität ein Leben zu führen, wie Jesus geführt hat. Die gleiche Art, wie Jesus geführt hat. Nicht jetzt muss ich gerade schon barmherziger werden, sondern in dieser Art, in dieser Qualität, wie er zum Beispiel Beziehung zum Vater gelebt hat, wie er sich zurückgezogen hat. Das ist deine Bestimmung. Und was ich genial finde, ist, ich habe mir viel Gedanken gemacht über den Vers, wenn du mal in den Himmel kommst, was denkst du? Bist du dem Bild denn ähnlich oder nicht? Michael, ja, da hat noch etwas gefehlt. Oder, ja, dort hast du es gut gemacht, dann bist du Bild schon ein bisschen ähnlicher geworden. Oder wie sieht denn das aus? Stehen wir denn alle so halbfertig dort, oder wie ist denn das? Nein, der Vater sieht dich durch Jesus Christus perfekt. Du bist schon so und du hast jetzt das Privileg, dich in einer Freiheit zu entwickeln zu dem Bild. Nach dem Motto, wird zu dem, wo du bereits bist. Und jetzt kannst du weiterklicken. Die Psychologie hat das übrigens auch herausgefunden. Man sagt, der Rosenthal-Effekt. Es hat ein Experiment gegeben. Und zwar ist das der Herr Rosenthal gewesen. Der hat Studenten eine Klasse genommen, eine Liste mit Namen drauf und hat die eingeteilt und gesagt, die sind hochbegabt, die sind so mittel und die sind unterdurchschnittlich. Willkürlich eine Liste und hat das der Lehrer gegeben. Und am Schluss von dem Experiment, sie haben am Anfang Messungen gemacht mit Tests, haben sie wieder geschaut, wie sich die Schüler entwickelt haben. Was glaubst du jetzt, welche Schüler sind besser geworden und welche sind schlechter geworden? All die Schüler, die der Lehrer gewusst hat, dass die hochbegabt sind, haben sich auch in die Richtung entwickelt. Rosenthal-Effekt, die Psychologie herausgefunden, also dieses Bild vom anderen beeinflusst ihn. Das ist noch gut auch für unsere Ehe, alle Ehemänner. He? Wie du deine Frau siehst, in die Richtung entwickelt sie sich auch. Ich habe aber noch etwas Besseres. Ich finde mega cool den Jesus-Effekt. Kannst du eins klicken? Geht nicht, okay. Aus irgendeinem Grund geht es nicht, ist egal. Der Jesus-Effekt, das hat Gott schon lange in Menschen hineingelegt, eben mit dem Vers auf dem Römer 8, wird zu dem, wo du bereits bist. Gott sieht dich schon in dem Bild. Und du darfst dich noch in die Richtung entwickeln. Und du darfst jetzt auch, wenn du Christ bist, deinen Mitmensch oder deinen Bruder oder deine Schwester genauso sehen. Und das beeinflusst und das hat eine Kultur, wie wir miteinander unterwegs sind. Ich bitte dich, versuch nicht aus deiner eigenen Anstrengung dem Bild näher zu kommen. Du wirst das nicht schaffen. Wenn du versuchst, aus deiner eigenen Kraft das zu machen, wirst es nicht, wirst immer wieder scheitern. Und du wirst frustriert sein, wenn du das Gefühl hast, oh, ich will einfach dem Jesus ähnlicher werden. Weil die Basis ist, dass du dich mit Jesus auch identifizierst, mit seinem Tod und mit seiner Auferstehung. Mal schauen, was als nächstes... Ah, schau, jetzt ist es ja gekommen. Genau, jetzt kannst du eigentlich schon weitergehen. Jesus hat einmal gesagt, und zu allen sagte er, also ich sage jetzt mal auch zu uns allen, zu allen sagte er, wenn jemand mein Jünger oder meine Jüngerin sein will, dann muss er sich selbst verleugnen, er muss täglich sein Kreuz auf sich nehmen und mir folgen. Heißt jetzt das? Ich muss täglich meine Bürde nehmen und durch mein Alltagsleben durchgehen, mein Kreuz tragen. Oder was meint da Jesus? Das Kreuz ist ja nicht ein Folterinstrument, wir sehen es so schön da, sondern es war ein Hinrichtungsinstrument. Wenn jemand ans Kreuz gegangen ist, dann ist er nicht mehr lebendig oben runtergekommen, sondern ist gestorben. Und das hat genau Jesus gemeint, dass du dich täglich mit dem identifizierst, was er für dich tun hat. Dass du dem alten Leben gestorben bist. Dass du so, wie du bist, vielleicht jetzt das Leben angegangen bist, dass du das nicht mehr machen musst. Dass du neu aus der Auferstehungskraft von Christus darfst leben. Und das mache ich noch viel, dass ich morgen sage, so, Jesus, das ist mein Leben, ich gehöre dir und ich halte mich wirklich für gestorben. Du darfst mir zeigen, wie ich neu ans Leben angegangen. Und dann sage ich, hänge ich noch hinten an, so, jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Machen wir das mal miteinander. Sag mal, so lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Bekenn mit dem Mund, sprich das aus. Ich will dich ermutigen, diese Organe zu brauchen. Machen wir es nochmal. So lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Amen. Genau. Es gibt ein Bild, das gefällt mir nicht so. Sünde heisst ja Zielverfehlung. Und ich weiß, was damit gemeint ist und ich finde das Bild auch nicht schlecht. Ich will das auch nicht schlecht machen. Aber in diesem Bild hängt manchmal etwas dran, dass man versucht, das Ziel wieder selber zu treffen. Und Jesus hat ganz eine interessante Aussage gemacht über den Heiligen Geist und hat gesagt, und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen. Er wird den Menschen die Augen öffnen über Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Ihre Sünde besteht darin, dass sie nicht an mich glauben. Grundlage von aller Veränderung ist unser Jesus. Bau auf ihn. Und du wirst erleben, wie er dich auch in eine neue Dimension hineinführt. Kommen wir zu diesen drei Wachstumsstufen, die mir auch heute Morgen am Herzen liegen. Im 1. Johannesbrief, kannst du mal eins weitergehen? Genau, ich lese euch den Text vor. Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Ich schreibe euch, ihr Väter und Mütter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang ist. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer und Frauen, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch geschrieben, ihr Väter und Mütter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch geschrieben, ihr jungen Männer und Frauen, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Da sehen wir drei Wachstumsstadien oder drei Phasen, die der Schreiber vom Johannesbrief beschreibt. Zuerst sind Kinder. Er schreibt ein Kind, an junge Männer und Frauen und an Väter und Mütter. Und ich glaube nicht, dass er gemeint hat, das sind wirklich Kinder gewesen, im Sinn von biologischem Alter, sondern ich glaube, dass der Schreiber an Christen geschrieben hat, die noch frisch im Glauben gewesen sind. Kind im Glauben. Und er beschreibt so drei Stadien, wo ich glaube, es ist nicht eine Checkliste, wo man kann sagen, ja, wenn du jetzt mal Kindschaft hast, dann kannst du einen Check machen, dann kommt die nächste Stufe, jetzt sind wir junge Männer und Frauen im Glauben, Check, und am Schluss sind wir Väter und Mütter, und das ist dann die Elite. Ich glaube, dass Gott immer wieder unterschiedlich zu uns redet und das eine oder andere Thema auch wieder wie mal ansprechen und führen heben. Gehen wir mal ins Erste rein. Geistliche Kindschaft. Kannst du mal weiter drücken? Dort finden wir zwei Ebenen. Dort sagt er, ich schreibe euch Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind um deines Namens willen. Und da drin erkennen wir so die Basis der Kindschaft von Gott. Also wenn du Kind bist von Gott, ist es wichtig, dass du erkennst, dass wirklich alles vergeben ist. Und das merke ich manchmal oft in Diskussionen, wenn man das anspricht, glauben wir das wirklich, dass wir wirklich frei sind. Dass deine Schuld, die vergangen ist, Gegenwart und Zukunft, nicht mehr existiert bei Gott. Er hat sie nicht vergessen, er denkt nicht mehr daran. Aber du bist frei in dem und du darfst dich wirklich so sehen. Mir hat einmal jemand gesagt, es gibt auch den Vers, wenn viele Sünden vergeben sind, der liebt viel. Also manchmal ist es einfacher oder manchmal auch schwieriger, je nachdem, wenn du viel Mist gemacht hast. Und mir hat das mal jemand in der Gemeinde auch so gesagt, als ich mein Lebenszeugnis gesagt habe, ist ja klar, hast du Jesus so gern, weil du hast auch viel Scheiß gemacht. Ja, jetzt meine Frau ist in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, sie hat jetzt nicht die gleiche Geschichte. Aber was heisst denn das? Zu erkennen, dass dir die Sünde vergeben ist, dann musst du irgendwo auch ein bisschen mal erkennen, dass du Sünde in deinem Leben hast. Ob du jetzt viel Mist gemacht hast oder nicht. Sünde erkennen heisst eben auch, dass du erkennst, wie verloren du gewesen bist. Und wir sind alle verloren gewesen. Wir haben die Predigt gehört über den Stolz vom Nati. Wer war da, als ihr das gehört habt? Stolz. Ich habe das eine sehr herausfordernde Predigt gefunden, eine gute Predigt gefunden. Und ich habe immer wieder so Phasen gehabt, wo Gott in meinem Leben Stolz aufgezeigt hat. Ich habe mal eine stationäre Therapie gemacht. Und dort hat Gott ganz viele Themen angesprochen. Und nicht nur dann, sondern gerade letztes Jahr wieder. Zum Beispiel mein Neid. Ja, ich bin manchmal neidisch. Oder meine Verachtung anderen Menschen gegenüber. Und ich tue jetzt bewusst ein bisschen extreme Worte brauchen. Wenn du schlecht über andere denkst oder redest, sage ich dem manchmal, ich verachte die Menschen. Das ist meine Sünde. Ich nenne die Sachen beim Namen. Oder mein Geltungsdrang. Oder mein Selbstmitleid. Selbstmitleid ist übrigens auch eine Form von Stolz. Wo man noch sehr viel auch mit dem manipulieren kann. Wenn du tief erkennst, dass du wirklich verloren bist, die Sünde, und dann zu Gott gehst und das bekennst, heisst es, dann ist er treu und gerecht, dass er dir vergibt und dich reinigt. Wenn du das noch nie gemacht hast, so eine Inventur von deinem Herz, und du vielleicht auch findest, oh, ich habe gar nichts, ich sehe gar nichts, dann gebe ich dir den Rat, mach ein gewagtes Gebet. Durchforsch mich, Gott, im Herz. Zeig mir meine Verlorenheit. Und er wird dich nicht anklagen, er wird dir zeigen, wie fest er dich liebt. Aber du musst erkennen, wo deine Herzensabgründe sind, damit er überhaupt irgendwo auch eine Chance hat, dir zu zeigen, dass alles vergeben ist. Ich bin mal am Morgen aufgestanden und Gott hat wie gesagt, oder ich habe gemeint, ich höre das so, können wir nachher noch darüber reden, und hat gesagt, du musst mich eigentlich nie mehr um Vergebung bitten. Was? Ich muss dich nie mehr um Vergebung bitten, das gibt es ja gar nicht. Und ich meine damit nicht, dass mich nicht falsch verstehen, es geht nicht um Reue, um Umkehr und Sachen wieder gut machen oder die Beziehung wieder herzustellen. Aber Gott hat mich etwas anfangen zu lehren oder hat mir wollen etwas lehren, wo es darum geht, dass er sagt, wenn du bekennst, ist er treu und gerecht, dass er die Schuld vergibt. Also bekenne, Und er vergibt. Und ich habe das angefangen aufzunehmen, statt irgendwo zu sagen, ich bitte einfach Vergebung, habe ich angefangen, die Sachen beim Namen nennen. Bekennen. Und das ist heute ja nicht mehr so traditionell, das mit Beichten und so, ist immer ein bisschen gefährlich, oder, in der heutigen Zeit. Aber ich habe so 2-3 Freunde, wo ich Sachen beim Namen nenne, wo ich bekenne. Und dann ist er treu und gerecht, dass er vergibt. Und dann nehme ich die Vergebung in Anspruch und sage, Halleluja, mir ist vergeben. Ich habe es bekennt und jetzt laufe ich wieder in dieser Vergebung weiter. Der Ankläger versucht uns immer wieder zu zeigen, wie schlecht wir sind, aber er vergibt dir. Der zweite Punkt, den wir erkennen bei den Kindern, ist die Vaterliebe. Gott zeigt dir nicht einfach nur die Sünde auf oder wird dir zeigen, wie viel dass dir vergeben ist oder eben, dass dir alles vergeben ist, sondern dass du den Vater erkennst. Und ich glaube, dort brauchen wir immer wieder auch Offenbarung, wie fest uns der Vater liebt. Ich bin mal heimgekommen und bin in die Stube hineingekommen und dann sitzt meine Frau dort und sie ist am Brüllen. Und ich denke, leck, was ist jetzt los? Sie sitzt so dort und sage, hey, was ist? Da ist alles gut, ist alles in der Ordnung. Ich hatte so einen tiefen Moment mit dem Vater, wo er seine Liebe mir gezeigt hat. Sie ist ein Scheidungskind, hat ihren Vater so nicht gekannt. Und Gott hat ihr in dieser Phase, nicht nur in dem Moment, in vielen Momenten, einfach mal gezeigt, wie genial er sie liebt als Tochter, als Kind. Und wir brauchen so einen Moment, wo Gott uns die Vaterliebe zeigt. Das ist Kindschaft. Erkennen von Sünden, Vaterliebe. Gehen wir zum zweiten Punkt, geistliche junge Männer und Frauen. Da heisst es, sind stark. Das Wort Gottes soll in uns bleiben. Und ihr habt den Bösen überwunden. Stark sein, es fängt schon mit dem Prozess, den ich gesagt habe, bekennen und am Licht leben ein bisschen an. Das ist schon ein geistliches Training. Und wir alle brauchen ein geistliches Training. Nicht nur das Training mit Muckis, sondern sonst auch, dass unsere Glaubensmuskeln wachsen. Und darum ist es wichtig, dass du stark bist. Wird stark im Herr. Und stark sein im Herr heisst, ein Stück weit eben auch können selber einzugestehen, ich bin schwach, ich schaffe es nicht. Sondern du bist meine Stärke. Du bist meine Kraft. Gott erzieht dich, hast du gewusst, in dieser Phase geht es nicht mehr einfach nur darum, hey, Sünden sind vergeben und der Vater liebt dich, sondern du bist ein Königssohn und du bist eine Königstochter. Und du bist in der Schule von Jesus Christus als dein Herr. Warum? Weil er möchte dich für sein Reich brauchen. Er möchte dir einen Auftrag geben. Er möchte dich schulen. Er möchte dich weiterbringen. Ich finde das genial, in dieser Schule auch von Gott zu sein. Du kannst übrigens nicht durchgehen, sondern du kannst nur wiederholen. Bist stark. Du bist berufen zum Herrschen. Hast du das gewusst? Denn wenn infolge der Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft kam, durch den einen, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen. Und herrschen heisst ja nicht einfach regiere jetzt, sondern es heisst auch bewahren. Es ist der gleiche Auftrag von der Schöpfungsgeschichte. Also stark werden heisst auch, dass du anfängst, Verantwortung übernehmen, Raum einnehmen. Die Kultur von Jesus Christus, von dieser himmlischen Kultur anfangen zu etablieren in deinem Alltag, in deiner Familie, in Beziehungen, wo du auch immer bist. Wird stark im Herrn. Denn der zweite Punkt ist das Wort Gottes in euch. Da hat ja der Dani eine Predigt gemacht. Hat mich sehr, finde ich toll. Er hat so das auf dem Herz, das Thema einfach im Wort Gottes zu Hause sein, das Wort Gottes in mir selber zu haben. Und wenn du jetzt sagst, ich lese nicht gern, würde ich dir sagen, das kannst du vergessen, das ist eine Ausrede. Hey, du musst dich mit der Bibel auseinandersetzen. Weil es ist ein Riesenschatz und es ist deine Kraft. Jesus selber hat gesagt, wer mein Jünger sein will, der soll an meinem Wort festhalten. Du musst, also musst, gell, verstehe mich richtig, aber es ist ein wichtiger Punkt, dass du verwurzelt bist im Wort von Gott. Meine Frau liest nicht so gern oder weniger, sie liest die Bibel. Und immer dann, wenn ich einmal wieder eine Idee habe und finde, ich habe etwas herausgefunden, dann nachher erzähle ich ihr das, manchmal zu einer Frage. Weißt du das auch schon? Und plötzlich sie gibt mir einfach Auskunft und meistens noch haut sie noch irgendeinen oben drauf, weil sie lost so viel geniale Sachen und er erfahrt etwas, aber sie tut nicht einfach nur hören, sondern sie tut darüber meditieren. Das Wort Gottes ist zum Essen da, zum Verarbeiten. Nimm dir Zeit raus und denk über das Wort Gottes nach. Manchmal nur mal ein Vers. Zum Beispiel, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Und dann gehst du zuerst einmal durch die Freude durch. Was ist eigentlich alles Freude, die ich an Gott habe? Wer ist der Herr? Und dann ist es meine Stärke. Der dritte Punkt in dieser Phase der geistlichen jungen Männer und Frauen zu sein, ist der Böse zu überwinden. Der Teufel hat nur so viel Macht, wie du ihm gibst. Das ist eine Herausforderung. Durch wer will Gott sein Reich bauen? Durch dich und mich. Er ist im Himmel. Er ist das Haupt. An mir sind die, die auf dieser Erde sind. Und genauso wie er eine Kultur, eine himmlische Kultur will etablieren, genauso ist der Teufel da, der Menschen braucht. Er kann niemand anders brauchen. Er braucht Menschen und es fängt in deinen Gedanken an. Dort sät er Zwietracht, Streit, Unfrieden, manchmal auch dumme und abstruse Gedanken. Wer kennt das? Manchmal habe ich echt schräge Gedanken. Ich denke, hä? Und Gott hat mir mal wirklich auch ein bisschen aufgezeigt, ist denn der Gedanke von dir? Nein, also, dann sag das. Hey, der Gedanke ist nicht von mir. Dann benenne ich das. Der Gedanke ist nicht von mir, ich will das nicht denken. Und es hat eine unglaubliche Kraft, wenn ich das benenne. Du bist berufen, das Böse zu überwinden. Egal, was für eine Lebensgeschichte du hast, was du erlebt hast. Kommen wir zum letzten Punkt, geistliche Väter und Mütter. Da heisst es, sie haben den erkannt, der von Anfang an war. Und das finde ich so schön. Es gibt ein verschiedensartiges Erkennen. Das Erkennen heisst Gnosis im Sinne von intellektuellem Wissen. Wir sind so fest in dieser westlichen Welt an den Kopf gesteuert. Wissen. Aber Epignosis meint erfahren. Ich habe den Gott erlebt. Ich habe den Vater erlebt. Ich habe erlebt, wie das ist, ein Kind zu sein. Und wenn du an dem Punkt bist, wo du merkst, du bist da an dem Ort angekommen, wo du vieles erlebt hast, dann möchte ich dich ermutigen, investiere in Menschen. Investiere in deine Kinder. Investiere dich da in unsere Arbeit, die wir haben, in die Kids und die Teens. Investiere und multipliziere. Wie Gott hat als Vater seinen Sohn geschenkt, zum andere Söhne hervorbringen. Du bist berufen, zu multiplizieren und Frucht zu bringen. Das finde ich einen genialen Gedanken. Und ich habe mich neu entschieden, mit Menschen unterwegs zu sein und zu sagen, hey, ich möchte so ein geistlicher Vater sein. Eine geistliche Mutter kann ich nicht sein. Vielleicht auch manchmal ein bisschen mit Trost oder so, gell? Aber grundsätzlich, hey, wenn du da bist und du will ich dich ermutigen, investiere in Menschen. Und dann frag nicht, ja, wer, wie, was? Frag Jesus. Welche Person komme ich aufs Herz über? Mit welcher Person soll ich regelmäßig abmachen? Jesus ist der Herr. Die Zeit gehört ihm. Was möchtest du? In welche Menschen soll ich investieren? Wir sind im Moment unterwegs mit einer Frau, ja, schon über 20 Jahre. Und in den letzten zwei Jahren, haben wir uns intensiv investiert. Und wir sehen anfangen Früchte in ihrem Leben. Sehr eine schwierige Geschichte, sehr herausfordernd, aber sie ist dran. Und wir sehen, wie sie anfängt durchbrechen. Wie sie anfängt neues Land einnehmen. Wie sie mehr Vertrauen hat. Ah, ich liebe es, mit Menschen unterwegs zu sehen, wie sie anfangen zu blühen. Investiere in Menschen. Ich gehe nur durch drei kurze Sachen durch. So drei Wachstumsblocker, wo du dich kannst fragen kannst, betrifft mich das oder trifft mich das nicht? Wachstum wird verhindert, wenn du selbstzentriert und egoistisch bist. Wenn dein Fokus nur auf dich ist. Ich, ist übrigens auch ein Zeichen von Kind. Ich. Und ich muss immer wieder lernen, das nehme ich mich auch daraus raus, dass mein Fokus nicht auf mich ist, sondern auf Jesus. Dass ich lerne von ihm, meine Bedürfnisse zu stillen. Der zweite Punkt ist, du bist verstrickt in der emotionalen Gebrochenheit, sage ich dem. Du hängst an deiner Geschichte. Du hast Verletzungen, du hast vielleicht auch Traumata. Nimm Hilfe in Anspruch, auch professionelle Hilfe. Gib dich nicht mit wenig zufrieden. Schaff an deiner Geschichte. Vertrau dich dem Heiligen Geist an. Ich begegne viele Menschen, die ihre Geschichte nicht aufschaffen. Ich sehe viele Männer, die nicht hinschauen, die Ehen kaputt gehen. Das tut mir mega weh. Mach dich auf. Hey, es ist mehr parat für dich. Nimm Hilfe in Anspruch. Und ich will dir heute sagen auch, ich habe das irgendwie wie aufs Herz bekommen. Du bist mehr wert als deine Geschichte. Du bist mehr wert, als was deine Eltern über dich gesagt haben. Du bist mehr wert, was dein Ex-Mann über dich gesagt hat oder deine Ex-Frau. Du bist mehr wert, was deine Lehrer gesagt haben. Wenn du merkst, heute Morgen, du hast auch etwas, was aus deiner Geschichte, die du angehen willst, geh das unbedingt an. Und ich hatte den Eindruck gehabt, dass jemand da ist, wo noch so ein Herzenszimmer verschlossen hat. Wo noch etwas noch nie in seinem Leben offenbar hat, was ganz schwierig war. Und ich werde heute Morgen Mut machen. Öffne das Zimmer. Sag das weiter. Und wie so der Moment, von, wenn du brüllst, dass die Tränen, das Zimmer wird gereinigt werden und dass Jesus das Zimmer bewohnbar macht. Und wenn du heute Morgen da sitzt und du fühlst dich angesprochen, dass du merkst, ich habe das noch niemandem gesagt, dann will ich dich ermutigen, vertraue das jemandem an, wo du Vertrauen hast, oder geh ins Gebet. Jesus möchte deine Geschichte heilen. Der letzte Punkt, in die weltliche Versuchung verstrickt. Wenn du nur an dem rumhängst, was du denkst, was mache ich als nächste Ferien, welches Auto kaufe ich? Ja, ich sage nicht, dass das schlecht ist, gell? Aber wenn es eine Liebe wird, dass es zu viel Raum einnimmt, dann wirst du nicht wachsen. Du musst dein Vertrauen können lernen, auf Gott zu setzen. Ich habe selber so Götzen in meinem Leben gehabt. Der Laufsport. Und als ich den aufgegeben habe, hat Gott angefangen, mein Leben zu verändern. Ich war letztes Jahr in Indien. Ich werde dann vielleicht ein anderes Mal mehr erzählen. Und ich kann heute das Waisenhaus begleiten in Indien. Ich sehe, wie Menschen sich bekehren in Indien. Gott braucht mich nochmal vom ganzen Weg in Indien. Der Gabriel, der Verein, den wir haben, das heisst Gabriel Home. Ich liebe es, wie Gott mein Leben anfängt zu brauchen und er wird auch dein Leben brauchen. Also wenn du Sachen hast, wo Gott dir aufzeigt, die dir im Weg stehen, ich will dich ermutigen, lass los. Da heisst es im Psalm 20, Vers 8, mit dem schließe ich, habe die Band schon mal aufgekommen. Die einen denken an Wagen, andere an Pferde, wir aber denken an Gott, an den Namen unseres Gottes. Schreib dir auf die Fahne, jeden Tag neu aufzustehen und zu entscheiden, ich folge dem Jesus nach. Und Jesus ist der Herr in meinem Leben. Wir haben gelesen, täglich sollen wir das Kreuz auf uns nehmen. Willst du mit mir einsteigen und ein Gebet machen? Dich zu entscheiden? Dann lade ich dich ein, aufzustehen. Aufzustehen und dich zu entscheiden und zu sagen, ja, ich will nochmal neu. Ich will nochmal mehr. Die wollen, können aufstehen. Dann will ich noch beten zum Schluss. danke dir, der wunderbare Jesus, dass du uns in die Kindschaft hineinrufst. Und ich entscheide mich auch nochmal neu, dir wirklich auch zu übergeben, was du in meinem Herz willst aufzeigen. Wo ich Sünde habe, dass du sie kannst vergeben und dass du sie kannst reinigen. Und dass du mir den Weg zeigst, wie ich kann lernen, dir zu überwinden, wenn ich zu einer reifemündigen Sohn und zu einer reifemündigen Tochter kann wachsen. Und ich entscheide mich heute für ein Leben am Licht. Und ich entscheide mich, wenn mir etwas auffällt, zu bekennen. Und ich entscheide mich, auch Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und ich entscheide mich, dir nachzufolgen und zu sagen, Jesus, du bist Herr für alle meine Lebensbereiche. Weil du ein guter Gott bist. Weil du mir nichts vorenthalten willst. Weil du mein Leben willst zum Blühen bringen und weil du einen Auftrag für mich hast. Einen Auftrag, den ich vielleicht gar noch nicht jetzt gesehen habe, was alles dahinter steckt. Und ich entscheide mich, mich in Menschen zu investieren. Und ich bitte dich, Jesus, dass du mir zeigst, welche Menschen, dass du mir aufs Herz nimmst. Ich entscheide mich, zu hören und ich entscheide mich, dem zu folgen, dem Impuls. Dass Menschen dürfen von dem, was ich erfahren habe, befruchtet werden, dass sie dürfen selber zu Söhnen und Töchtern anwachsen und dass du sie wieder senden kannst. Jesus, ich danke dir, dass ich dir hören darf und du machst mein Leben so reich. Amen.